So, fangen wir an.
Ja.
Wie ist die Lage?
Oh, wo soll ich da anfangen, Janik?
Oh.
Wo soll ich da anfangen?
Oha.
Wie ist die Lage bei dir? Fangen wir doch erstmal so an.
Gut. Ich habe nicht so viel zu tun aktuell. Also irgendwie schon, aber jetzt so, ich habe jetzt gerade kein Studium zum Beispiel. Ich war vergangenes Wochenende in Leonberg. Nicht vergangenes Wochenende, es war am Donnerstag. Letzten Donnerstag in Leonberg und habe mir auf der größten Leinwand der Welt Dune 2 angeguckt.
Ja,
das war sehr schön. Sehr gut. Sehr empfehlenswerter Film. Geht da rein, sofern ihr den ersten Teil gesehen habt. Also man muss den ersten Teil gesehen haben, dass man das blickt. Und ansonsten, am Samstag war ich auf einer Messe mit zwei Freunden von mir auf der Bau, Energie und Technik in Freiburg. Und habe mich informiert, wie man umweltfreundliche Häuser baut. Und sonst, heute ist Montag. Heute habe ich nur gearbeitet. So ist die Lage bei mir. Ich kann nicht klagen. Jetzt
gut,
du.
Sehr gut. Kurz zu Dune. Den habe ich mir am Samstag angeschaut. Genau, den gibt es nämlich auf Netflix. Also falls ihr irgendwie den angucken wollt, den gibt es auf Netflix. Und ich glaube aber tatsächlich, ich gehe nicht ins Kino, sondern ich warte, bis der irgendwann mal bei Sky kommt, weil wir haben ja Sky. Und oh, was?
Das ist aber ein Film fürs Kino.
Ja, oh, da muss ich mir das doch überlegen. Ja, also wir sind halt beide jetzt gerade noch so ein bisschen angeschlagen und jetzt halt eben die Frage. Aber der läuft ja noch ein bisschen, also man hat ja noch Zeit.
Oh, und ich war tatsächlich nochmal im Kino. Also kurz zu Dune 2. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das ein Film ist, der im Kino nochmal ganz anders wirkt, weil da echt krasse Szenen dabei sind.
Ja, okay.
Aber ja, es ist halt, natürlich, es ist Science Fiction und das muss man auch mögen. Und auch, ich weiß nicht, Leute, die das Buch kennen, wissen, das ist sehr kompliziert und sehr komplex. Kann man Stunden drüber reden, über dieses Thema. Ich war in noch einem Film tatsächlich im Friedrichsbau, der komplett voll war. Mit meiner Freundin habe ich zusammen The Zone of Interest angeguckt. Weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast.
Nee, gar nicht.
Der ist Oscar-nominiert für 5 Oscars, ist eine US-amerikanische Produktion, allerdings komplett, ist komplett auf Deutsch, mit Sandra Hüller in der Hauptrolle, die kennt man vielleicht, die ist auch noch für einen anderen Film Oscar-nominiert. In diesem Film geht es um die Familie Höss. Der Höss war der Lagerleiter von Auschwitz. Und die Familie hat direkt an der Lagermauer gewohnt. Und dieser Film erzählt die Geschichte oder halt erzählt eigentlich den Alltag dieser Familie an dieser Lagermauer. Man sieht nie dahinter, man sieht nie, was da passiert, sondern man hört es nur. Also die führen dann so ihr ganz normales Leben, vorne spielen dann so Kinder und hinten hört man dann, wie gerade jemand erschossen wird. Vorne sieht man immer wieder so, es sind immer wieder so Andeutungen, zum Beispiel relativ am Anfang fängt einer an, die Schuhe zu putzen von dem Lagerleiter, wo dann so Blut abgewaschen wird. Dann sieht man als mal die Mauer und man sieht so diese Dampfwolke von der Dampflok, die ja als dann regelmäßig da reingefahren sind. Ist ein sehr sehr, sehr intensiver Film, weil auch die Kamera unfassbar langsam ist, also steht einfach nur ganz lange und man sieht halt das Leben von diesen Personen, die wirklich so ein ganz normales Leben führen und im Hintergrund hört man aber immer wieder Dinge und man sieht auch, also man sieht halt, was über diese Lagermauer hinausragt, Mehr möchte ich nicht verraten. Und das ist schon richtig spannend und richtig intelligent erzählt. Und halt vor der aktuellen politischen Situation auch, glaube ich, nochmal ein wichtiger Film, der für mich, der sowieso bei Filmen immer nochmal ein besonderes Herz für Sounddesign und so hat, wirklich ein Fest war. Ja, ist mal ein bisschen bedröppelt rausgekommen, ehrlich gesagt, aber ich glaube, das gehört dann bei dem Thema auch dazu und war sehr eindrucksvoll. Ja, und also ich würde mich, glaube ich, manchmal so ein bisschen als so ein bisschen Kulturmensch bezeichnen, wo dann Leute sagen, der hat ein bisschen einen komischen Filmgeschmack. Also meine Freundin fand den auch gut. Und ich würde sagen, die repräsentiert jetzt noch eher den Otto-Normal-Filmbesucher, als das ich tue. Ja, okay, das war der zweite Film.
Ich kann leider sowas nicht angucken. Ich habe es auch nie übers Herz gebracht, Schindlers Liste zu gucken. Weil das einfach, ich glaube, das ist wirklich, wirklich zu viel für mich. Und ich mache, also ich meine, wir beide engagieren uns gegen rechts und alles Mögliche. Und dass es nie wieder passiert, was da damals passiert ist. Aber es ist einfach für mich unfassbar schwierig, solche Dinge zu gucken. Ja. Ich habe, glaube ich, auch nie Der Junge im gestreiften Pyjama geschaut. Oder diese ganzen Filme, die es dazu gibt. Weil es mir einfach, ich glaube, mein Herz würde so in tausend Teile zerbrechen, dass ich einfach mein Lebtag nicht mehr froh werde. Und das ist für mich immer ein bisschen schwierig. Ich meine, klar, es ist natürlich wichtig, sich die Dinge anzugucken. Aber für mich ist es, ich glaube, ich wäre die ganze Filmvorführung wäre ich so bedrückt, dass ich mich gar nicht so richtig darauf einlassen könnte. Und ich hätte jedes Mal das Gefühl, okay, ich muss aufstehen und ich muss gehen. Und ja. Das ist halt schon, bin ich halt irgendwie nicht so eine Freundin davon. Aber klar, ich meine, wenn ihr dafür gemacht seid, wenn ihr sowas aushalten könnt, dann ist es auf jeden Fall wichtig, den sich irgendwie anzugucken.
Ja.
Ja, ich war jetzt eigentlich schon lange nicht mehr im Kino, bin ich ehrlich. Wann war ich denn das letzte Mal? Ich weiß gar nicht. Irgendwann, ich glaube, Barbie. Oder kam danach noch irgendwas? Kam danach noch irgendwas?
Waren wir nicht in Oppenheimer noch danach zusammen?
Stimmt, wir waren ja dann noch in Oppenheimer. Aber dann muss dann irgend noch ein Marvel-Film rausgekommen sein. Ich springe ja in jeden Marvel-Film, den es ja gibt. Also das kommt im Kino,
The
da
Marvels
war es die erste. The Marvels eben nicht, weil The Marvels wurde ja relativ schnell abgesetzt in den Kinos, weil die Kritiken so schlecht waren. Ich habe mir diesen Film dann auf Disney Plus angeschaut. Ja, frag nicht, wir haben alles, wir sind richtige Konsumopfer.
Ja, ich auch.
Fight the system, not the player. Die Kritiken waren ja durchweg schlecht. Also ich fand ihn super, aber natürlich ist es auch, also die Kritiken sind natürlich drei Frauen in der Hauptrolle. Das kommt bei dem einen oder anderen Filmkritiker, nicht gegendert, natürlich nicht so gut an, weil das ist ja immer so. Also She-Hulk hat er damals auch richtig auf die Fresse bekommen, weil der anscheinend so schlecht wäre, weil die Serie anscheinend so schlecht wäre. Das ist halt einfach, da schwingt halt meistens so Sexismus und Misogynie halt einfach mit und das ist halt einfach so. Deswegen lief der gar nicht so lange im Kino, aber ich fand den grandios. Also ich fand ihn richtig gut. Das war so eine Mischung aus so diesen alten Marvel-Film, aber so dieses neue Design, das sie so ein bisschen mitbringen, durch eben, wenn man mit Marvel geschaut hat, die Serie, die ich übrigens auch sehr empfehlen kann, versteht, was man mit diesem neuen Design so ein bisschen meint, weil da halt schon sehr krass die neue, also Gen Z und schon bedient wird, also vom Stil her. Deswegen war ich nicht in The Marvels, weil einfach irgendwie super kurz im Kino lief. Und am Anfang ist es halt auch richtig krass, also ich meine, ich versuche natürlich immer am Anfang ins Kino zu gehen, aber die meisten Leute, die, ich weiß nicht, ich bekomme das immer nie mit, wenn so ein Film ins Kino kommt. Ich bin da irgendwie immer die Letzte. Ich bekomme auch nie mit, wenn ein Künstler oder eine Künstlerin irgendwie in Freiburg auftritt. Und dann gehe ich natürlich immer so am Ende der letzten Ausläufer der Vorstellung irgendwie, wo die Abendvorstellung, wo das um 23.30 Uhr oder so der Film gezeigt wird, aber ist perfekt für mich irgendwie. Aber da hatte ich gar keine Chance irgendwie. Das war irgendwie ein bisschen sad. Aber vielleicht kommt ja demnächst irgendwas Cooles im Kino, kann man ja mal gucken. Aber ich würde gerne mal wieder gehen. Ist halt natürlich immer geil, wenn man sich es halt leisten kann, dann ist es natürlich schon schön,
ja,
das noch irgendwie zu machen.
Wobei man jetzt zum Beispiel dazu sagen muss, also Friedrichsbau Das hat jetzt 7 € gekostet, weil man auch noch einen unter 25 Rabatt kriegt.
Ja.
Und man kann, wenn man tatsächlich regelmäßiger Kinogänger ist, mittlerweile bei denen auch so eine Karte holen. Da lädt man sich ein Guthaben auf und dann kriegt man, glaube ich, nochmal 12%. Und so kam das dann auch, dass tatsächlich wir für 2 Personen ganz normale Tickets für The Zone of Interest nur 14 Euro gezahlt haben. Was dann echt noch klar geht. Für Leute, die so sehr im Filmuniversum sind, die kennen bestimmt Letterboxd, diese Plattform, wo man Filme bewerten kann. Da heiße ich YAN-K05, falls euch das interessiert. Da könnt ihr auch meine Meinungen zu Filmen dann jeweils nachlesen. Du sagtest, du hast kurz Konzert erwähnt.
Ja.
Wir hatten es schon mal davon, dass wenn eine ganz bestimmte Gruppe auftritt, dass dann, da gab es unseren Podcast schon, das war eine der ersten Folgen, da war ich damals auf Kinderfreizeit und da ist die gleiche Gruppe aufgetreten in Freiburg, wie sie jetzt wieder da waren und damals habe ich mich schon beschwert, dass Instagram komplett voll ist damit, weil da alle hingehen und das ist aber schon 2 Wochen her. Hast du das erzählt überhaupt, dass du da gearbeitet hast beim
0-10-99-Konzert? Ja, so Leute, da muss man ja ein bisschen ausholen. Die Laura, die macht ja nebenher so ein bisschen selbstständiges Promotion oder Promoterin für Fanartikel. Die kaufen sich dann meine Dienstleistungen bei mir ein und ich werde angefragt für gewisse Sachen. Deswegen seht ihr mich auch in 2 Wochen bei der Bibi und Tina Show in Freiburg.
Aber das hast du gar nicht erzählt, dass du da gearbeitet hast, oder?
Nein, ich habe das nicht erzählt, Folge? Tatsächlich. Ich habe das irgendwie ein bisschen verdrängt, aber ich habe beim 1999-Konzert gearbeitet. Und es war die größte Psychose, die ich in meinem bisherigen Leben irgendwie an Konzerten erleben durfte. Der Einlass war wohl komplett beschissen. Also habe ich hinterher so gehört, habe ich auch auf TikTok so ein paar Sachen dazu irgendwie gesehen. Und die Leute haben uns die Bude eingerannt und wir waren nur zu dritt für diesen Merch-Verkauf. Und es war wirklich sehr, 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 sehr intensiv. Die Leute haben uns fast leer gekauft. Das ist ja richtig wild. Ja, nee, ich mache das ja immer so ein bisschen nebenher, aber ich bekomme ja auch nicht so viel mit von den Konzerten. Also, wenn man Glück hat, zum Beispiel, ich habe letztes Jahr beim Apache-Konzert gearbeitet, da war es dann so, je nachdem, also ich muss halt an der Stelle ehrlich sagen, für mich gelten in diesem Moment keine. Das Arbeitsschutzgesetz zählt für mich nicht, weil ich bin selbstständig. In dem Moment bin ich selbstständig, es interessiert niemanden. Und die Musikbranche, die Künstlerbranche, Kulturbranche, das ist ein sehr, sehr hartes Pflaster. Und ihr müsst abkönnen, dass die Leute euch auch einfach anschreien, eure Leute, die euch da betreuen. Das muss ich immer wieder schmerzlich feststellen. Die Leute sind unfreundlich, die Leute, die bei der Messe arbeiten, sind unfreundlich. Und das habe ich mehrmals auch zu spüren bekommen. Jetzt nicht irgendwie so von dieser Tour rund um 0,10,99, da war alles easy, aber so dieses Drumherum, auch die Dekus sind nicht immer nett und alles Mögliche. Und eben für mich gilt halt kein Arbeitsschutzgesetz und letztes Jahr aber bei Apache war es halt schon so, dass man dann gesagt hat, hey Leute, ihr seid hier 9 Stunden, ihr seid 30 Grad, bitte macht eine halbe Stunde Pause mindestens, geht euch was zu essen holen, schaut ein bisschen ins Konzert. Gut, dann hatte ich die Möglichkeit, Konzert zu gucken. Vor allem, weil mein Merch stand direkt wirklich mit Blick auf die Bühne. Ich konnte einfach nur mit dem Handy raus halten und ich habe praktisch das ganze Konzert irgendwie filmen können. So. Und jetzt bei 1999 war es nicht so, weil der Merch stand war außerhalb und in der Halle war dann das Konzert. Da habe ich aber ganz kurz, als da mal nichts los war und wir dann halt irgendwie, konnte ich dann zu dem einen sagen, so, hey, kann ich mal kurz 5 Minuten rein? Hat er gesagt, ja, klar, natürlich geh. Und dann konnte ich ganz kurz irgendwie so ein bisschen gucken, was halt geil ist, weil du kannst halt mit dem Bändchen, was du dann hast, kannst du halt eigentlich de facto überall rein. Also jetzt außer Backstage, würde ich aber auch nie machen, weil sich das einfach nicht gehört. Aber du kannst halt praktisch durch jeden Eingang rein, die tut nicht. Also die Sekus wissen ja dann auch, wenn du bist so. Das war dann schon echt geil. Also vielleicht der ein oder andere, der da an diesem Konzert war, hat mich gesehen. Ich war die Maus, die da irgendwie euch Sachen verkauft hat. So viel Ausflug zu 1999. Aber es sei wohl geil gewesen. Also der Bass hat richtig geschallert. Also wir mussten echt ein bisschen umräumen, weil sonst wären uns die Sachen von der Ding geflogen, von diesem Tisch, den wir da haben. Also von diesen Ausstellern. Ja.
Also wie gesagt, meine halbe Instagram-Bubble war wieder da, so wie letztes Mal auch. Ich wäre auch dort gewesen, war ja aber allerdings in Luzern, was schon länger dann stand. Deswegen war ich nicht dort. Aber ich dachte, das hatten wir letzte Woche nicht als Thema. Irgendwas war da noch. Das musste ich noch kurz aufrollen. Ja, ich fliege nach London dieses Wochenende.
Ja,
bis Dienstag.
Hast du gesagt, ja.
Von Freitag bis Dienstag. Schauen wir mal, wie das wird.
Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß.
Ja, danke schön.
Das wird bestimmt toll. Also, es steht auch noch auf meiner Bucketlist. Aber dieses Jahr, wir haben gestern auch Urlaub gebucht. Dieses Jahr geht es in den Niederlanden zum Urlaub machen.
Mhm.
Und zwar so die Ecke Sandford und so. Soll richtig schön sein. Ich bin gespannt. Kleines Häuschen gemietet und Selbstversorgung und alles Mögliche.
Ja.
Das macht schon.
Habe ich jetzt auch mit zwei Freunden am Lago Maggiore ein Haus für eine Woche, so ein kleines Kabuffle. Das wird auch cool. Im Sommer, August, freue ich mich auch drauf. Generell freue ich mich jetzt auf den Sommer, wenn es wieder wärmer wird. Ich habe es jetzt die letzten Tage so gedacht. Ich glaube, am Sonntag, also gestern und auch Samstag, war so relativ schönes Wetter, wo ich dann so gedacht habe, boah, also jetzt kann es dann auch echt mal, der Winter war jetzt scheiße, jetzt kann er sich auch verpissen, so nach dem Motto. Jetzt braucht er dann auch nicht mehr kommen.
Ja, das verstehe ich total. Ich weiß nicht, also ich gehe gerade tatsächlich gar nicht raus und das ist auch so, ich glaube, eine Überleitung zu dem, warum es gerade bei mir aktuell so ein bisschen schwierig ist. Und ich werde jetzt in diesem Podcast mein Herz ausschütten. Tatsächlich, mach dir was gefasst, lieber Yannick, schneide ich an. Ich habe nämlich in den letzten Wochen ein bisschen gemerkt, dass es bei mir wieder sehr, sehr mit meiner Stimmung bergab geht, mit vielen Verhaltensweisen, die ich schon in meiner Jugend so gehasst habe und die mich schlussendlich irgendwie an eine psychische Erkrankung irgendwie dann oder halt an eine Diagnose gebracht haben. Und das hat in den letzten Wochen immer mal wieder zugenommen und hat auch nicht aufgehört. Und ich habe letzte Woche den Entschluss gefasst, jetzt auch mal wirklich zum Arzt zu gehen und das mal zu sagen. Und ich muss jetzt wieder in Therapie, was ich total krass finde, weil ich bin seit 10 Jahren aus der Therapie draußen. Ich versuche mit allem, was mir zur Verfügung steht, einen Therapieplatz zu finden. Es ist auch wirklich, wirklich sehr dringend, aber ich glaube, also das Krankenkassensystem oder wie allgemein Psychotherapie in Deutschland funktioniert, ist einfach unter aller Sau. Also ihr müsst euch vorstellen, ich habe jetzt ungefähr, weiß Gott, wie viele Psychotherapeuten angeschrieben. Ich kriege teilweise nicht mal eine Rückmeldung. Anrufe werden ignoriert, es geht keiner ran, du kriegst keinen Rückruf. Ich war dann zu einem Erstgespräch, was mir schon mal sehr geholfen hat. Dieser Mann war sehr nett zu mir. Und dieser Mann hat mir dann ein Formular mitgegeben, was auch vor mir liegt, ein PTVL-Formular. Und dieses PTVL-Formular wird angekreuzt mit den wichtigsten Dingen. Und dort bekommst du einen Vermittlungscode. Mit diesem Vermittlungscode musst du bei der ärztlichen Bereitschaft anrufen, bei der 116, 117, was ich seit letzter Woche vergeblich versuche zu tun. Entweder sie schmeißen mich aus der Leitung, ich komme nicht durch, ich bin irgendwie eine halbe Stunde in der Warteschleife und dann sagen sie zu mir, hey, ja, wir haben keine Plätze in Freiburg, fahren Sie doch mal nach Lörrach und ihr müsst euch vorstellen, Lörrach ist von mir eine Stunde entfernt und ich werde sicherlich nicht in der Lage sein, bei einer Akutbehandlung, wenn ich jetzt wieder in Therapie gehe, jedes Mal mit dem Auto eine Stunde hinzufahren, Therapie zu haben, eventuell einen kompletten Breakdown meines Lebens zu haben und dann noch nach Hause zu fahren. Das ist faktisch einfach nicht möglich und das werde ich auch nicht tun. Das finde ich auch dann, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie falsch mit meiner Meinung bin, aber ich glaube, es ist nicht gesund, nach der Therapie, wenn man wirklich echt eine schlimme Therapiesitzung hatte, noch sich eine Stunde ins Auto zu setzen und dann nach Hause zu fahren. Weil in jeder Fahrschule wird dir beigebracht, fahren Sie nicht aufgebracht, fahren Sie nicht wütend, fahren Sie nicht, wenn Sie ein schlimmes Ereignis erlebt haben, fahren Sie nicht, wenn Sie traurig sind oder sonst irgendwie was, fahren Sie wirklich, wenn Sie sich sicher sind, mal der ÖPNV ich hier eher abschminken kann, also bin ich dann 2 Stunden unterwegs, one way, das fuckt mich sehr ab und ich bin wirklich, wirklich echt, also ich verstehe es einfach nicht, ich verstehe es wirklich nicht, Ich meine, ich muss mich jetzt eben stellen, dass es jetzt so ist, dass diese depressive Phase jetzt wieder angefangen hat. Zumal da ja auch noch andere Sachen irgendwie dazukommen. Aber dass ich keinen Therapieplatz bekomme, obwohl die Aussage ist, ich soll in Akutbehandlungen, nicht irgendwie was, was man so vor sich herschieben kann. Und mir nicht mal die ärztliche Bereitschaft irgendwie weiterhelfen kann, weil sie sagen, sie können eben vor allem dieser Vermittlungscode, ihr müsst euch vorstellen, der gilt nur, der ist irgendwie nur eine, 2 Wochen aktiv. Und dieser Code läuft bei mir am Donnerstag ab. Und dann haben die letzte Woche schon zu mir gesagt, rufen Sie am Montag wieder an. Ich habe heute angerufen, haben mir gesagt, ich soll am Freitag anrufen. Ja, Leute, der Vermittlungscode ist aber nur bis Donnerstag gültig. Das heißt, ich muss wieder jemanden finden, der ein Erstgespräch mit mir führt, der wieder mir einen Vermittlungscode ausstellt. Und das ist eine Endlosschleife an irgendwie Terminen, die man wahrnimmt, wo dir wirklich niemand helfen kann und wo es irgendwie so weitergeht. Und ich finde es einfach total krass. Vor allem, weil viel zum Glück mir mein Mann abnimmt, der ruft viel für mich irgendwo an, weil ich einfach nicht in der Lage bin, irgendwo anzurufen. Und dann wird ihm am Telefon gesagt, ja, nee, geht nicht, und ich nehme nur noch Privatpatienten oder Selbstzahler. Ja klar, sonst noch was? Also als ob ich irgendwie jedes Mal 120 Euro für die scheiß Sitzung übrig habe. So. Also wen will man eigentlich irgendwie so verarschen? Dann habe ich bei meiner Krankenkasse nachgefragt, ob die mir irgendwie helfen können. Ja, können sie mir auch nicht, weil sie wissen nicht, welche Therapeuten mit meiner Krankenkasse kooperieren. Hä? Also wie? Das heißt, ich muss auch noch bei der richtigen Krankenkasse sein, dass mir manche Therapeuten einen Therapieplatz anbieten? Sorry, aber was läuft denn eigentlich in diesem Sozialsystem falsch? Was? Also ich meine, und ganz ehrlich, ich bin jetzt absolut, und das ist eine fette Triggerwarnung an der Stelle, ich bin wirklich nicht suizidgefährdet oder sonst irgendwie was. Aber was ist eigentlich mit Menschen, die das Bedürfnis oder diesen Drang dazu haben, sich irgendwie selber so zu suizidieren, und wo dann der Therapeut sagt, ja, sorry, ich hab keine Plätze für Sie frei. Und mich würde wirklich interessieren, wie viele Menschen jedes Jahr aufgrund von fehlender Therapieplätze tatsächlich sich suizidieren, den freien Tod irgendwie wählen, oder sonst irgendwas, oder keine Ahnung, in so ein Loch fallen, dass sie nicht mehr rauskommt, dass sie, keine Ahnung, eine Überdosis nehmen, dass sie irgendwie, weiß nicht, sonst irgendwas passiert, Medikamentenmissbrauch, whatever. Das würde mich interessieren. Ich finde das so krank. Ich finde das so krank, und ich habe wirklich, also, ich weiß nicht, ich bin jetzt gerade aktuell krank geschrieben, aber ich kann ja nicht für immer krank geschrieben sein. Also irgendwann mal ist es ja dann natürlich so, dass dann halt, es heißt ja, du kommst dann in Krankengeld, dann habe ich nicht meinen vollen Lohn, aber irgendwie kann ich nicht arbeiten gehen, weil ich mich nicht in der Lage dazu fühle. Und ja, also das ist doch ein Teufelskreis, und ich muss mir halt echt überlegen, also mein letzter Ausweg ist es tatsächlich, wir haben eine Psychologin auf der Arbeit, die habe ich jetzt mal angeschrieben, und ich habe auch bei der einen Termin. Aber wenn irgendjemand irgendwas weiß oder mir irgendwie weiterhelfen kann, bin ich natürlich sehr dankbar, wenn man mir irgendwie in die DMs slidet oder sonst irgendwie was. Aber es ist einfach zum Kotzen, und ich finde es total krass, was irgendwie, also was da irgendwie passiert. Also ich weiß, dass wir einen Ärztemangel haben und dass wir auch einen Therapeutenmangel haben. Aber Junge.
Beim Thema Psychotherapeuten gibt es tatsächlich keinen Mangel.
Ah,
Ich habe
okay.
mich in das Thema, also erstmal danke für deine Offenheit und dass du das hier so ausrollst, wie dieses System tatsächlich ist. Also ganz abgesehen davon, dass man ja keinen Therapieplatz dann bekommt, kann man ja schon mal in die Frage, die durchaus in Frage stellen, ob nicht dieses System in sich schon mal einfach viel zu kompliziert ist und viel zu hoch zugänglich, weil bis man das rausgefunden hat, also ich habe das mitbekommen bei Freunden schon, die dann da irgendwie auch Bedarf hatten, bis man das mal raus hat, wie das funktioniert, dann mit dem Erstgespräch, dann brauchst du diesen Schreib und dann musst du da anrufen und das ist nochmal so ein Stress. Aber es gibt ich habe da vor ein paar Monaten einen Artikel drüber gelesen und ich glaube, es gibt auch einen ZDF-Magazin Royal-Beitrag darüber, wo das auch ganz gut erklärt wird. Es gibt genug Therapeuten, aber es gibt nicht genug Kassensitze. Also
Ah ja, genau, ja.
es gibt ganz viele Therapeutinnen und Therapeuten, die nicht über die Krankenkasse abrechnen dürfen, weil die keinen Kassensitz haben, weil die Kassensitze vergeben werden nach einer Bedarfsplanung aus dem Jahr, und jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube 1999, wo man halt sagen muss, okay, man liest eigentlich seit 25 Jahren regelmäßig, dass die Häufigkeit von psychischen Erkrankungen zunimmt und die Situation heute nichts mehr damit, weil natürlich auch die Awareness steigt und wir zum Beispiel auch Corona hatten, was für einen starken Anstieg bei Kindern und Jugendlichen gesorgt hat. Und da kann man eigentlich keine Bedarfsplanung von 1999 mehr machen. Und schlussendlich sind halt die Krankenkassen einfach nicht bereit, da genug Geld in die Hand zu nehmen und genügend Kassensitze irgendwie zu vergeben. Was dann eben dazu führt, dass man in so Situationen kommt, dass man sich überlegen muss, warte ich jetzt, ich glaube im Durchschnitt geht es 5 Monate, warte ich jetzt 5 Monate oder gehe ich irgendwo hin, wo es dann 150 Euro kostet, jedes Mal. Oder ich gehe irgendwo hin, was mega weit weg ist, was dann wieder kontraproduktiv ist mit den Sachen, die du gesagt hast und vor allem ja auch mit der Integration ins eigene Leben. Also wenn ich jedes Mal noch 2 Stunden extra opfern muss für die Logistik, dass ich da überhaupt mal hinkomme, dann ist vielleicht bei Menschen, die sowieso die Hürde haben, dahin zu gehen, die Hürde dann noch höher. Das ist wirklich, ja, also das ist so eine Stellschraube, wo wirklich ganz schnell was passieren muss und wo auch schon seit Jahren darauf hingewiesen wird. Und wenn man dann selber noch betroffen ist, dann macht es das Ganze irgendwie noch umso akuter und umso schlimmer. Das ist echt richtig, richtig, richtig mies, was da geht, weil da Deutschland auch echt im Vergleich zu anderen Ländern auch echt eine miserable Situation hat, das muss man auch sagen.
Ja, also ich find's total krass, vor allem, ich bin ja jetzt noch irgendwie in der Lage, das zu organisieren, aber es gibt Menschen, die sind so stark in ihren Depressionen drin, dass sie das nicht schaffen werden, das alles irgendwie zu organisieren. Zu einem Erstgespräch zu gehen, so einen scheiß Vermittlungscode zu bekommen, ständig zum Hausarzt zu rennen, weil der eventuell weiterhelfen kann, irgendwo anzurufen, irgendwelche E-Mails zu schreiben oder sonst irgendwie was. Und diese Hürden, die du gesagt hast, die sind so, so hoch. Und also ich weiß nicht, ich meine, ich hoffe, es kommt jetzt irgendwie alles gut. Ich weiß natürlich auch irgendwie, was, also welche Situation ich ändern muss, dass natürlich das wieder in die richtige Richtung geht. Das ist mir alles durchaus bewusst, dafür brauche ich keinen Therapeuten. Aber jetzt erstmal irgendwie zu gucken, nicht in dieses Loch weiter reinzurutschen, in dem man sich eh schon befindet, und das alles mit sich selber auszumachen, ohne dass es irgendjemand gibt, der dir so zuhört. Und ich meine, ja, meine Freundinnen und Freunde, klar, es gibt jetzt ein paar, die sich immer mal wieder irgendwie so nach mir erkundigen, die aber teilweise selber mit sich zu strugglen haben. Das finde ich dann schon echt so ein bisschen gemeingefährlich auch. Also es ist total krass, wie sehr man irgendwie alleine gelassen wird. Auch ja. Also es gab natürlich auch Leute, die dann zu mir gesagt, also Therapeuten, die ich angerufen habe und die gesagt haben, so, wenn sie wirklich niemanden finden, dann melden sie sich nochmal bei mir und ich habe sie dann auf dem Schirm. Aber ganz ehrlich, ich finde es total krass, wenn ich dann irgendwie sage, so, ja, ich möchte, dass du nochmal irgendwie 10 Überstunden in der Woche extra machst, damit ich einen Therapieplatz bekomme, weil meine Krankenkasse oder allgemein die Krankenkassen das nicht auf die Kette bekommen, die Leute anständig zu vergüten, irgendwie genügend Kassensitze zur Verfügung zu stellen. Ich würde mich da total schlecht fühlen und ich möchte jemanden wirklich, der eigentlich diese Kapazitäten hat, weil, also, ich weiß nicht, also sorry, wenn ich das jetzt so salopp sage, aber wird man nicht selber irgendwie ein bisschen gestört, wenn man sich die ganze Zeit die gestörten Geschichten von anderen Leuten irgendwie anhören muss? Also ganz ehrlich, ich habe teilweise Öffnungszeiten bei manchen Leuten gesehen, bei manchen Therapeuten, wo ich mir denke, so, Junge, haben die eigentlich überhaupt noch irgendwie ein Leben? Also von 8 Uhr morgens bis 12, dann nochmal von 14 bis 20 Uhr oder so und das teilweise irgendwie 3-4 Mal in der Woche, wo ich mir denke, so, Junge, wie viele Menschen musst du da eigentlich haben, die du da therapierst? Und die haben ja meistens irgendwie keine Sprechstundenhilfe oder irgendjemand, der sich um das organisatorische Zeug kümmert. Das müssen die ja teilweise alles selber machen. Und wenn du nicht irgendwie eine große Praxis findest. Aber krasser finde ich es eigentlich, dass ich wirklich von 20 Leuten, die ich angeschrieben habe, ich glaube, ich habe von 2 eine E-Mail zurückbekommen. Tut mir leid, ich habe gerade aktuell keinen Therapieplatz für Sie. Manche schreiben sogar explizit auf ihrer Seite oder sonst irgendwie im Internet, wenn sie keine Antwort von mir erhalten, dann bekommen sie, dann habe ich keinen Therapieplatz. Ja gut, aber ich muss ja irgendwann mal der Krankenkasse nachweisen. Das ist nämlich auch so ein Ding. Man kann wohl der Krankenkasse irgendwann mal nachweisen, so hey, ich habe so und so viele Therapeuten angeschrieben, ich habe von das kam eine Rückmeldung, da habe ich gar nichts irgendwie bekommen, ich muss ja alles nachweisen. Dann kann man irgendwie beantragen, dass sie dir einen Privatpsychotherapeuten bezahlen, aber das auch nur mit Ach und Krach irgendwie. Und manchmal frage ich mich, was die Krankenkassen irgendwie davon haben, wenn dann Menschen irgendwie in das Krankengeld gehen, was dann die Krankenkasse bezahlen muss, anstatt den Leuten einen Therapieplatz zu zahlen, damit die vielleicht noch in den Strukturen bleiben, in denen sie irgendwie ist. Außer natürlich, es hat was mit der Arbeit zu tun, so. Das ist natürlich klar, dass man da jetzt dann irgendwie nicht zu dem Auslöser gehen sollte, ja, der irgendwie dafür verantwortlich ist, so. Aber das ist doch völliger Bullshit. Und diese Bedarfsplanung, also wirklich, wenn die von 1900 ist, ich meine, das ist ja eh, also, es ist eh vorgewillt, dass wir seit Jahren über dieselben Themen diskutieren und wir es nicht geschissen bekommen, diese Themen, die wirklich, wirklich für Deutschland wichtig sind, auch mal zu tun. Und ja, also es gibt auch noch andere wichtige Themen. Ich bin wirklich, ich bin keine Freundin von Whataboutism. Es ist halt nur trotzdem einfach total krass, dass seit Jahren dieser Aufschrei und nicht nur bei den Bürgern, bei den Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch bei den Ärztinnen und Ärzten ist, dass diese Bürgerversicherung jetzt endlich mal kommen soll und dass das Kassensystem endlich mal einheitlich oder auch für den Krankenkassen endlich mal einheitlich geregelt wird. Weil ganz ehrlich, jeder Depp kann doch mittlerweile eine Krankenkasse aufmachen, oder? Komm, jetzt könnten wir doch auch sagen, komm, lass mal eine Krankenkasse aufmachen. Das kann ja jeder Vollidiot irgendwie. Weil es ein privatwirtschaftliches oder was das privatwirtschaftliche, ein wirtschaftliches Unternehmen ist. Weil, also ganz ehrlich, es ist vogelwild. Es gibt so viele Krankenkassen, das ist ja abartig. Und der Witz ist, das ist ja auch noch das Lustige an der ganzen Geschichte, eine hat mir dann geschrieben, ja, sind Sie bei der AOK? Wenn ja, dann kann ich Sie nehmen, aber nur, wenn Ihre Hausärztin, die Ihnen die Überweisung ausgestellt hat, auch in diesem Hausärztprogramm drin ist. Ja, was denn noch? Soll ich dann vor jeder Sitzung irgendwie ein selbstgebräutes Getränk aus irgendwie drei Lemurenhaaren und keine Ahnung, der Spucke von dem Nilpferd mitbringen? Also, sorry, aber das hört sich für mich so an. Das ist genau diese Hürde, die ich irgendwie erfüllen muss, dass ich da vorne irgendwie so einen selbstgebrauten Trank mitbringen muss. Also, keine Ahnung, eben drei Haaren von dem Lemur, Spucke von dem Nilpferd und irgendwie, keine Ahnung, eine Papaya selbst geerntet auf Mauritius. Also, das ist halt, es ist sorry, aber das ist halt vogelwild. Meine Hausärztin muss auch noch in einem Hausärztenprogramm mit drin sein, dass die mir die Therapie zahlt. Ja, ciao. Was ist denn das?
Die ganzen Parallelstrukturen, die es da gibt, sind halt krass. Also das ist ja eigentlich auch schon ein Argument, was immer wieder angeführt für Bürgerversicherung. Da reden wir ja noch gar nicht von Zweiklassenmedizin und privater Versicherung und sowas, sondern wenn wir uns einfach mal den gesetzlichen Bereich anschauen, wie viele Parallelstrukturen es da gibt. Ich glaube, es gibt über 80 gesetzliche Krankenkassen. Die Techniker, die DAK, die AOK. Und die machen ja alle das Gleiche.
Ja.
Außer dass du dann halt bei Dingen irgendwelche Sonderkonditionen hast, wo dann das Hautkrebs-Screening schon ab 20 bezahlt wird. Oder hier ist der Studententarif dann 5 € billiger oder sowas.
Ja.
Wo dann immer das Argument kommt, ja, Wettbewerb belebt das Geschäft. Ja, aber das ist doch kein Geschäft, wo ein Wettbewerb bestehen sollte, das ist ja einfach dann nur Parallelstrukturen, die unfassbar viel Geld kosten, auch unfassbar hohe Personalkosten bei den Krankenkassen dann, wo man sagen würde, wenn man das in eine macht und da sind alle drin, würde man dann theoretisch nicht sehr viel Geld sparen. Und würde man, gibt es ja weiß Gott genug Ding dazu. Und dann hätte man auch diese ganze Kacke nicht mehr, mit der man sich da rumschlagen muss. Das bezahlt die Krankenkasse dann nicht mehr und sowas. Oder irgendwelche Zuzahlungen zu irgendwelchen Medikamenten, wo man dann gleich auch wieder davon reden muss, was jetzt mit Menschen ist, die irgendwie es sich jetzt nicht leisten können, irgendwie 30 € jeden Monat irgendwie irgendwo zuzuzahlen. Also das ist echt krankhaft. Also dieses System, generell unser Gesundheitssystem in Deutschland ist eigentlich in dem Sinne nicht gut, als dass es unfassbar viel Geld kostet. Also ich glaube, wir haben das teuerste Gesundheitssystem der Welt. Aber die Behandlung ist nicht immer am besten.
Ja.
Also es gibt Länder, die haben deutlich, die haben viel, viel bessere Behandlungen und eine viel bessere, der alte Begriff ist Volksgesundheit, der neue Begriff ist Public Health. Also die haben eine viel bessere allgemeine Gesundheit der Bevölkerung als wir. Und bei deutlich weniger Geld. Und da gibt es dann so Tropfen auf den heißen Stein, aber so richtig was bringen tut das nicht. Zum Beispiel, wenn jetzt die Landesregierung dann irgendwie Studienplätze vergibt, dass es mehr Hausärzte gibt und die verpflichten sich dann auf dem Land irgendwo eine Praxis aufzumachen. Das sind dann irgendwie so, ja, Bro, mach doch einfach, verdoppel doch einfach mal die Medizinstudienplätze. Es wollen doch alle. Es gibt ja viele, die das machen wollen.
Ja,
und dann gibt es auch wieder genug Ärzte. Aber nein, das kostet dann wieder zu viel Geld.
Also ich meine, ich war wirklich kurz davor meiner Krankenkasse und dann, wenn ich das jetzt euch sage, dann wisst ihr, bei welcher ich bin, zu schreiben, zahlt mal weniger die Homöopathie-Scheiße, die man bei euch beantragen kann, und zahlt mir halt einen Therapieplatz, hier dumm, hier beliebiges Schimpfwort einfügen. Also sorry, aber das ist ja auch genauso wie mit Brillen und alles Mögliche. Leute können nichts sehen, die Krankenkassen so, es ist nicht unser Problem, so. Bleib weiter blind, ist mir scheißegal, ob du ein Maulwurf bist. Also ich finde das total krass. Also ich weiß auch nicht. Ich meine, die AOK ist die größte. Ich glaube, nee, die AOK ist nicht mehr die größte.
Nein, die DAK ist, glaube ich, die größte.
Entschuldigung. Ich weiß auch nicht. Also von mir aus kann es irgendwie nur noch die AOK oder sonst irgendwas geben. Und ist mir wirklich scheißegal von diesen fucking Zusatzleistungen, die mir meine Krankenkasse anbietet, nehme ich eh nichts in Anspruch. So, also es ist eh. Ich finde, also das ist so mein kleiner Ausflug zu dem, was irgendwie in den letzten Wochen war. Ich weiß noch nicht, wie es bei mir weitergeht, weil ich halt auch nicht weiß, ob ich irgendwie, also wie ist jetzt, also was und wie überhaupt und ob vielleicht irgendjemand, also wir telefonieren auf jeden Fall jetzt noch ein paar Therapeuten ab und versuchen da irgendwie weiterzukommen, vielleicht ohne die Scheißkassenärztliche Vereinigung. Aber ich weiß auch nicht. Es ist einfach irgendwie, ja.
Ja, da steht man dann so da und braucht eigentlich Hilfe und dann muss man sich auch noch so irgendwie da rumschlagen. Das finde ich mit das Schlimmste, dass man sich dann noch in so Situationen irgendwie wiederfindet, die ja dann auch extrem belastend und stressig nochmal sind. Von daher hoffe ich auf jeden Fall, dass ihr erfolgreich seid und dass du bald was findest und bald unterkommst.
Danke.
Und dass es dann natürlich auch ganz, ganz fix wieder bergauf geht bei dir.
Natürlich. Ich werde versuchen, auch nicht mich so krass vom gesellschaftlichen Leben irgendwie abzukoppeln. Also ich war auch letzte Woche trotz meiner Krankschreibung, war ich im Stadion, ich habe mich mit meinen Freunden getroffen, wo mir irgendwie schon vorher das abgemacht war, sich mit denen zu treffen, weil ich dann einfach Angst habe, dass ich irgendwie tatsächlich gar nicht mehr rausgehe. Also ich war jetzt auch schon seit anderthalb Tagen nicht mehr draußen, was wirklich nicht gut ist. Leute, geht wenigstens spazieren oder so. Aber morgen gehe ich wieder raus. Will ich. Also ich will morgen wieder rausgehen. Und am Mittwoch muss ich so oder so raus. Also ich glaube, so ein paar gesellschaftliche Verpflichtungen habe ich auf jeden Fall, wo ich dann irgendwie so rausgehen muss. Aber ich ertappe mich halt auch immer wieder dabei, dass ich irgendwie sage so, boah, kann ich jetzt irgendwie sagen, dass ich jetzt doch nicht komme oder dass ich das irgendwie verschieben möchte, aber keinen konkreten Zeitpunkt nennen, um es irgendwie zu verschieben. Und das ist halt so das Gefährliche, dass es halt dann auch irgendwie so sich einschleicht, zu sagen, so man macht gar nichts mehr. Zumal ich echt das irgendwie gottlos fand, dass ich einfach auch noch erkältet war oder immer noch bin. Das ist eine der krassesten Erkältungen, die ich irgendwie hatte. Also es zieht sich jetzt schon eine Woche irgendwie, aber egal, wird schon. Dafür entertainen uns ja ein bisschen die Jusos Baden-Württemberg, oder?
Ja, das tun sie. sie tun es auf eine Art und Weise, wo man sagen könnte, ob man dieses Entertainment braucht oder nicht, kann man mal in Frage stellen. Ja. Aber die Jusos Baden-Württemberg sind ja immer mal wieder Thema hier. Und wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass es ja in den Jahren, wann waren das, 2019, glaube ich, gell? gab es da so einen Vorfall mit Datenschutz und auch generell so ein bisschen. Also mal ab davon, dass das ja auch datenschutzrechtlich nicht relevant, nicht legal war, was man da gemacht hat. Ich finde auch schon allein, Listen von Leuten zu erstellen und draufzuschreiben, die muss man noch bearbeiten, die stimmen für den und die stimmen für den, finde ich ehrlich gesagt auch schon ein bisschen befremdlich. Jetzt gibt es, nicht zu diesem Fall, der Fall ist abgeschlossen, aber so ein bisschen zu Personen, die damals eine Rolle gespielt haben, ein Update. Laura, holt euch mal kurz ab. Ich hole kurz ein Ladekabel, sonst bin ich hier gleich weg.
Ja, also ich weiß gar nicht, wann war das, 2019 oder so, da war eben, also könnt ihr googeln, googelt mal Datenskandal Jusos Baden-Württemberg. Da gibt es einige interessante Artikel, unter anderem von der Taz. Und die Taz schreibt eben damals sinngemäß in ihrem Artikel, weitergeleitet aus einer E-Mail, wenn du diese E-Mail weitergibst, dann mach unkenntlich, dass das jemals irgendwie von Farah oder Matthias kam. Und es geht leider in diesem Moment um Farah. Farah war damals auch in diesem Landesvorstand. Farah wurde gestern zur Landesgeschäftsführerin gewählt. Und was macht so eine Landesgeschäftsführerin? Eine Landesgeschäftsführerin macht basically die Geschäftsführung der Jusos Baden-Württemberg. Das bedeutet unter anderem auch Daten verwalten. Ich finde, an der Stelle möchte ich jetzt irgendwie nicht irgendwie menschlich schlecht über Farah reden. Im Gegenteil, ich finde sie wirklich eine sehr nette Persönlichkeit. Sie ist auch immer sehr nett zu mir. Um das irgendwie klar zu trennen. Aber politisch ist es halt schon einfach ein bisschen schwierig. Und ihr könnt euch das so vorstellen, diese Landesgeschäftsführung, das wird vorher ausgeschrieben. Also ihr könnt euch da ganz normal drauf bewerben. Und dann geht man zu diesem Bewerbungsgespräch und dann sitzen da der Landesgeschäftsführer von der SPD, dann sitzt da jemand aus dem Landesvorstand und vielleicht auch noch, oder drei aus dem Landesvorstand und vielleicht noch eventuell der alte Landesgeschäftsführer oder die alte Landesgeschäftsführerin. Da wir jetzt schon lange keine Landesgeschäftsführerin mehr hatten, waren das bis jetzt immer in der Vergangenheit Männer. Ich war auch schon mal bei so einem Bewerbungsgespräch dabei, und zwar nicht als Bewerberin, sondern als diejenige, die das Bewerbungsgespräch geführt hat. Dann wählt man jemanden aus und die wird dann auf dem LA gewählt. Der LA ist der Landesausschuss und du kannst da basically nur mit Ja oder Nein stimmen. Das heißt, eigentlich ist es gegessen, so, wenn das ausgewählt wurde vom Landesverband, dann ist es halt so, okay, Formalia irgendwie noch. Und es ist natürlich schon sehr schwierig, finde ich, weil man, also es ist natürlich wohl dann auch gestern war Sonntag, auf diesem Landesausschuss dann auch so ein bisschen die Diskussion ist dann auch entfacht. Leute haben dann auch was dagegen gesagt und diese Leute wurden wohl vor die Türe gebeten und mit denen wurde 20 Minuten lang irgendwie was gemacht, was auch immer, wurden bearbeitet und dann hinterher gab es auch eine persönliche Erklärung, dass es ja anscheinend falsch war, was man da gesagt hat. An dieser Stelle großes Lob an die Person, die wir beide ja kennen, die da sich hingestellt hat und gesagt hat, dass sie das wirklich absolut scheiße findet. Und ich kann das auch nachvollziehen. Also es ist schon so, dass man hätte das ja auch geschickt lösen können. Also man hätte ja auch einfach sagen können, so hey, schau mal, das ist in der Vergangenheit passiert und es gibt sicherlich Leute, die sich mit dieser Situation nicht wohlfühlen, dass das vielleicht nicht, also ich meine, ich hoffe, dass es nicht wieder passiert, weil ich denke, alle haben aus dieser Geschichte gelernt, also ich hoffe zumindest. Es ist natürlich trotzdem ein Geschmäckle. Und dass man jetzt da ums Verrecken wieder zurück muss in die Landespolitik, das ist halt für mich irgendwie unverständlich. Also man kann sich ja doch irgendwie anders irgendwie einbringen, dann lasst sich in den Landesvorstand wählen oder sonst irgendwie was. Das sind meine 5 Cent irgendwie zu dem Thema. Ich finde es schwierig, wir werden es sehen. Ich denke, ich werde das Ganze auch super kritisch begleiten. Was ich sehr schade finde, weil ich bin wirklich von Herzen Feministin und bin wirklich immer sehr dafür, dass Frauen in Führungspositionen kommen und Landesgeschäftsführerin sein ist eine Führungsposition. Es ist nur unfassbar schwierig für mich, wenn es halt Leute tun, die eigentlich nach so einer Geschichte nicht mehr hätten vorwärts kommen dürfen in dieser Partei, aber sie tun es ja trotzdem. Und dazu gehört ja nicht nur Farah, dazu gehört auch Leon Hahn und andere großartige Persönlichkeiten, großartige sind ein bisschen übertrieben, die trotzdem weiterhin in dieser Landes-SPD, in die bei den Landesjusos wie rumspringen, rumhopfen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was da damals passiert ist. Ich war damals in diesem Landesvorstand, als es passiert ist. Und es hat mir, es hat, also ja, also ich glaube, es hat mich nervlich super viel gekostet. Ich glaube, ich habe sicherlich auch ein paar Gehirnzellen verloren dadurch, durch diese Scheiße, die da irgendwie abgegangen ist. Und ich war ja die Einzige, die nichts wusste von diesem Datenskandal. Ich war ja die Letzte, die das irgendwie erfahren hat. Ja, irgendwie ist es alles schon krass gewesen. Also ihr könnt euch das irgendwie nicht vorstellen, aber ich versuche diese Zeit zu verdrängen. Ich vergesse doch immer wieder, dass das passiert ist. Aber es wurde halt jetzt wieder neu aufgerollt.
Es ist halt, also ich war ja damals, ich habe das nicht mitbekommen, ich habe das damals nicht mitbekommen, ich habe das auch ehrlich gesagt erst vor ein paar Monaten erklärt bekommen, nämlich auf der LDK. Da war da nämlich auch Personen von damals irgendwie und da musste ich mir dann erklären lassen, wer das ist und wieso die da jetzt stehen und dass sie da abgewählt wurden und zurückgetreten sind und so. Jetzt bin ich ja grundsätzlich ein Mensch, der auch durchaus sagt, ja, wir geben Leuten eine zweite Chance und man kann auch Fehler machen und man kann aus diesen Fehlern auch lernen. Dazu gehört aber vor allem, finde ich, damit dann auch offen und transparent und ganz klar umzugehen. Und vielleicht auch, und das wäre zum Beispiel gewesen, jetzt war ich gestern auf dem Landesausschuss nicht dabei, aber was ich gehört habe, ist das nicht passiert, dass zum Beispiel diese Bedenken konkret angesprochen wurden. Also, dass sich eine Kandidatin oder jemand, der sie unterstützt, dahingestellt hat und gesagt hat, hey, das und das und das und das, das war damals. Wir haben daraus gelernt, lass uns gemeinsam versuchen, und das nicht schon wieder so als absoluten Angriff nimmt, was, wenn da irgendwie Kritik kommt und man diese Leute dann rausnimmt oder auch meint, man könnte irgendwie Leute beiseite nehmen, die man dann noch bearbeiten kann oder sowas. Viel mehr kann ich ehrlich gesagt zu dem Thema nicht sagen, weil. Also ich kenne auch sie nicht und ich kannte die Situation damals nicht und ich finde, Laura hat es jetzt sehr, sehr passend gesagt. Mir ist es, glaube ich, an der Stelle generell nochmal wichtig, in Bit loszuwerden. Ich finde die Juso-Arbeit im Landesverband wirklich mühsam, was man mitbekommt. Jetzt engagiere ich mich ja jetzt auch nicht wirklich aktiv. Ich bin als mal auf LAs, bin auf LDKs oder sowas und lässt er dann hier ab oder auf Twitter, wo es dann Ulf Poschardt retweetet. Aber ich finde, also was man mitbekommt und so, ist es sehr mühsam, weil gerade diese Mauscheleien, die stören mich eigentlich, ehrlich gesagt. Und gerade dieses hintenrum. Wir machen irgendwelche Ämter aus und wir nehmen dann Leute zur Seite, die irgendwie Kritik äußern im Vier-Augen-Gespräch und versuchen dann da nochmal irgendwie an denen rumzudoktern, ob sie sich nicht doch noch irgendwie umentscheiden oder dann auch, dass man dann auch persönlich wird. Man geht, mir selber schon passiert. Man geht so hin, legt so einen Arm um einen und lässt so eine zwei Sätze doofe Bemerkung da und geht dann wieder, ohne dass jetzt ich irgendwas dazu sagen kann. Und als wären wir und mir fällt wirklich kein anderer Vergleich ein, als wären wir in House of Cards. Ich habe das Gefühl, das ist manchmal so House of Cards Nachgespiele. Und ich finde es. ehrlich gesagt, weil dann auch bei uns im Vorstand, der ja auch aus vielen Leuten besteht, die noch nicht lange Jusos sind, die man dann so ein bisschen abholen musste, ist ja dann auch so ein bisschen Ding entstanden. Eine Diskussion, ja, eigentlich keine Diskussion, sondern eher eine Offenbarung, kann man so ein bisschen sagen.
Ja, ein richtiges Awakening.
Ja. Und ich habe da dann geschrieben, und das ist eigentlich mein Bit dazu, insgesamt ist es schade, dass es seit Jahren so läuft, und ich persönlich halte das auch für maximal affig, dieses Gruppen- und Seitengetue, immer als wären wir bei House of Cards. Aber gut, so ist das. Wirklich, ich find's maximal affig, vor allem, weil ich habe gestern Verwandten, die Jusos Baden-Württemberg erklärt, weil ich dann auch gesagt habe, wenn wir uns mal ehrlich sind, machen, und so realistisch muss man einfach sein, es juckt halt auch wirklich keine Sau, wer stellvertretender Juso-Landesvorsitzender ist.
Nee, vor allem nicht Jusos Baden-Württemberg. Wirklich
weil,
nicht.
Weil, wirklich, ich habe das dann auch selber mal wieder festgestellt, wenn du, das wissen ja noch nicht mal Juso-Mitglieder, die nicht aktiv zum Beispiel auf der LDK sind oder sowas. Wenn du das einfache Juso-Mitglied fragst, sag mal ein Mitglied vom Landesvorstand oder zwei, dann kannst du froh sein, wenn sie zwei nennen können. So, und da haben wir von der allgemeinen Öffentlichkeit, haben wir da noch gar nicht gesprochen. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das ein politisches Amt mit unfassbarer Relevanz.
Ja.
Und man macht da Kämpfe auf und tut da, gräbt da Gräben und setzt sich da auch ein mit einer Energie, wo man manchmal das Gefühl hat, es geht darum, wer Weltkanzler wird. Und darum geht es halt einfach nicht. Schlussendlich.
Nee.
Also, wer jetzt Juso-Landesvorsitzender ist, da dreht sich die Welt weiter.
Also, du hast vorher was Wichtiges gesagt, was ich vergessen habe zu sagen. Fehler davon auf jeden Fall machen. Also, das Problem ist halt, es ist für mich schwierig, das irgendwie als Fehler zu bezeichnen, weil ein Fehler ist was dir so aus Versehen passiert, glaube ich, oder? Und würde ich das so die Definition nennen, oder mal irgendwie so, wenn du halt grob fahrlässig irgendwie
das
was
stimmt
vergessen
natürlich,
hast,
ja.
Oder sonst irgendwie was. Aber halt so von schon vorsätzlich irgendwie Daten zu nutzen für irgendwie was, ja, ist schon irgendwie spannend. Allerdings, ich bin jetzt natürlich auch der festen Überzeugung, dass diese Menschen aus dieser Situation gelernt haben und jetzt auch wirklich andere Personen sind, so, wirklich, wirklich. Und ich möchte nicht, also wie gesagt, menschlich wirklich nichts Schlechtes über diese Leute kommen lassen, weil ich mich immer gut mit allen verstanden habe. Da muss ich schon ehrlich sein, so. Das ist zwar wirklich ein großes Privileg, dass diese Kämpfe teilweise echt nicht an mir ausgelassen worden sind, aber auch einfach wirklich, also es ist auch schwierig, arschig zu mir zu sein, bin ich ehrlich. Also wirklich, ich bin echt immer nett. Und das ist halt auch einfach so ein Ding. So, und das war wirklich schon sehr schwierig, irgendwie so ein Depp oder Deppin zu mir zu sein in dem Moment. Es ist halt trotzdem, wie du gesagt hast, es wäre einfacher gewesen, wenn man transparent mit der Geschichte umgegangen wäre. Und wenn man dann nicht doch Leute zur Seite genommen hätte und alles Mögliche, dann wäre es vielleicht alles einfach ein bisschen angenehmer gewesen und dieser Eindruck von gestern hätte sich jetzt nicht so in mir verfestigt, wie er sich jetzt irgendwie tut, und es ist halt einfach schade, dass es irgendwie nicht so transparent gemacht worden ist, weil ich glaube, dass man, also ich weiß nicht, ich hatte auch zum Beispiel, ich glaube nach diesem Datenskandal habe ich mich irgendwo beworben und selbst im Bewerbungsgespräch habe ich dann gesagt, es kann sein, weil ich natürlich mein Ehrenamt da angegeben habe, dass die natürlich jetzt gerade aktuell schlecht, wenn sie meinen Namen googeln, irgendwie in der Presse darüber gelesen haben. Aber ich kann ihnen versichern, dass ich damit nichts zu tun habe und alles Mögliche. Selbst bei Bewerbungsgesprächen, wo die Leute das wirklich, wirklich nicht gejuckt haben, was da damals abgegangen ist, weil sie sich wirklich ein Scheißdreck für die Jusos Baden-Württemberg interessieren, habe ich das offen und ehrlich angesprochen, ne? Weil die Presse natürlich da immer so im Hintergrund irgendwie gespielt hat. So, und das ist halt, und gerade bei so einem Verband wie die Jusos Baden-Württemberg, wo halt viele aus der Zeit noch irgendwie gekommen sind, das ist halt irgendwie ein bisschen, ja, es ist halt, wir werden es sehen. Ich denke, sie wird ihre Sache gut machen. Also sie ist auf jeden Fall, also wirklich top. Also das weiß man auch. Also sie hat sicherlich sehr, sehr gute Referenz von dem, was ich immer mal wieder so über sie mitbekomme, weil ich, wenn man sich ja auch noch irgendwie so folgt auf Instagram und alles mögliche von so Sachen irgendwie. Ich glaube, ich würde, also weiß sie schon, wie man so einen Laden irgendwie führt. Das, die Kompetenzen möchte ich ihr irgendwie nicht absprechen. Das ist halt natürlich trotzdem irgendwie schade, dass man da so unehrlich irgendwie so ein bisschen damit umgeht. Ich hoffe einfach, und da appelliere ich an den gesunden Menschenverstand, dass sie alle Menschen, die damals was mit der Situation hatten, in eine selbstkritische Phase eingetreten sind und sich selbstkritisch mit dem auseinandergesetzt haben, was sie da eigentlich getan haben. Naja,
Ja,
aber
das bleibt zu wünschen eigentlich, kann
wir
man
wissen es
sagen.
halt nicht. Ja.
Ja, nee, so am Ende.
Ich hoffe, dass du die nächsten Wochen nirgends mit der Bahn hinfahren musst, weil kann sein, dass du irgendwo hinkommst oder auch nicht. Leute, es ist wieder Streik. Macht euch etwas gefasst.
Ab Mittwoch.
Was ab Mittwoch, genau. Schaut, dass ihr irgendwie weiß nicht, frühzeitig Bescheid wisst. Und ich meine, wenn die Welt streikt kommt, dann können wir uns allen nicht mehr helfen. Aber wir wissen, wer nicht die GDL, nicht Klaus Weselski, der absolute Macher, ist irgendwie dran schuld, sondern die Deutsche Bahn, die völlig absurd irgendwie in diese Tarifverhandlungen gegangen ist. Und ich hatte vorhin diese Diskussion tatsächlich auch noch auf Twitter mit einem, der meinte, es ist doch nicht kompromisslos mit dem Angebot, wo sie reingegangen ist. Finde ich schon, weil langfristig werden wir den Fachkräftemangel bei der Deutschen Bahn nicht lösen, wenn wir sagen, hier, ihr kriegt eine Stunde weniger Arbeitszeit pro Woche und irgendwie 5% mehr Gehalt, sondern wenn man halt wirklich irgendwie sagt, hier so und so viel Prozent mehr Gehalt in eine 35-Stunden-Woche, weil das ist, was die Leute wollen. Aber das hat die Deutsche Bahn wohl nicht verstanden, deswegen geht es jetzt weiter und es ist richtig und wichtig.
Ja, wir haben auch schon öfter darüber gesprochen. Ich kann immer nur sagen, andere Verkehrsunternehmen haben genau die Verträge, die mit der GDL abgeschlossen, die sie fordert. Von daher ist es auch nicht überheblich oder sowas. Und Klaus Weselski ist auch wirklich, kann man sich mal Interviews mit dem angucken. Ist echt ganz lustig auch.
Ja.
Von daher, ja, nee, ich muss nirgendwo mit der Bahn hin in nächster Zeit zum Glück. Ja, machen wir einen Punkt, würde ich sagen, oder?
Ja, sehr gerne. Hast du noch eine Musikempfehlung?
Ich habe noch eine Musikempfehlung.
Ja, dann.
Ich empfehle und zwar den Song The Code von Nemo oder Nimo. Das ist ein Künstler aus der Schweiz, der dieses Jahr für die Schweiz beim ESC antritt. Und ich bin ehrlich gesagt großer Fan des Liedes. Das ist ein bisschen wild. Da wird sehr hochgesungen, es wird gerappt, es wird schnell, es ist langsam. Ich mag's. Hört gern mal rein. Ich find's sehr cool.
Sehr gut. Da wir es vorher von 1999 hatten, schlage ich mein absolutes Lieblingslied von 1999 vor. Und das ist eigentlich Durstlöscher, aber ich
Der
glaube, dieses
Klassiker.
Lied kennt jeder, deswegen schlage ich noch ein anderes absolutes Lieblingslied. Also ich habe zwei von 1999 vor, und zwar Dies und Das. Das ist auch ein sehr tolles Lied. Gibt es eigentlich noch irgendwie so Tweets? Haben wir das gerade irgendwie so Apparat? Wir hatten letzte Woche war ich ja noch gesperrt. Jetzt habe ich einen neuen Account, folgt für alle. Ich heiße dort Azuri Laura. Azuri mit zwei Z und zwei R. Wegen dem Azurenblau der italienischen Nationalmannschaft. Bisschen stolz auf seine. Bisschen Vaterlandstolz muss man ja haben. Nein, ich doch nicht. Ich finde
Also
einfach
ich habe
nur die
keinen.
Tristoff. Ich habe auch
Bin sehr
keine. Es
wenig
ist
auf Twitter
irgendwie.
gewesen jetzt irgendwie in
Same,
letzter Zeit.
same, same. Irgendwie, ich muss gerade gucken, gibt es irgendwas Geiles, was ich geteilt habe? Nein, einfach nur irgendwie immer mal wieder so sexistische Scheiße, die
Hast
mir
du geteilt?
reingespült
Sehr
wird.
gut.
Die habe ich natürlich nicht geteilt, sondern habe ich kommentiert und gesagt, dass das so nicht geht. Und ja. Ah, übrigens, Leute, wenn ihr mal RAF-Terrorist gewesen seid, lasst euch nicht catchen. Ja,
Ja,
wichtig,
genau.
wichtig und richtig.
Aufpassen, da ist gerade ein besonderes Augenmerk.
Ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer nicht so alt sind, dass sie mal RAF-TerroristInnen waren.
Nee, wahrscheinlich wissen die
Ich
meisten nicht mehr,
denke.
was die RAF war.
Aber es gibt einen guten Film, wie heißt denn der? Der Bader Meinhof-Komplex. Schaut ihn euch an. Der ist
Ja,
wirklich gut. Ich habe ihn
relativ
sogar in
neu
der
sogar.
Schule geschaut. Es gibt aber noch einen alten.
Ah ja, aber neueren gibt es, glaube ich, auch gerade.
Ich glaube auch.
Kenne ich jetzt den neuen oder den alten?
Wir haben den auch schon in der Schule geguckt.
Ja.
Aber das ist wirklich sehr interessant. Und denk dran, ja, es gibt aber trotzdem mehr Rechtsextreme, die auf der Flucht sind als RAF-Terroristen. Aber die deutsche Justiz und die deutsche Polizei sind ja bekanntlich mit dem rechten Auge blind. Deswegen, es wäre ja auch schlecht, wenn man seinen eigenen Reihen irgendwie ermitteln muss, oder? Also dann hätten die ja viel weniger Polizisten, wenn die dann 900 Rechtsextreme festnehmen würden. Wäre schon schwierig.
Deswegen politische Forderung von mir seit Jahren. Polizeiaufsichtsbehörde. Aber da macht man sich ja auch wieder unbeliebt damit. Dieses
du
Fass machen wir
Linker,
in einer anderen...
Du Linker, Kommunist, du, was fällt dir eigentlich ein?
Das diskutieren wir an anderer Stelle mal. So, ich gehe jetzt gleich zu einer Veranstaltung und lasse mich für die Kommunalwahl aufstellen hier. Schauen wir mal, welcher Listenplatz es wird.
Hoffentlich
und dann schauen wir mal. Laura, mach's gut.
Du auch. Wir hören uns.
Adios. Ciao.